Zunächst mal ganz herzliche Grüße aus der Brüdergemeinde in Rostock. Ich habe mal in meinen Kalender geguckt und festgestellt, ich war genau vor einem Jahr, also am zweiten Gottesdienstsonntag des Jahres 2014 auch hier. Schon spannend. Mir lief es vorhin ein kleines bisschen kalt den Rücken runter beim ersten Lied. Ich weiß nicht, wie euch das ging, wenn man singt, gib uns neu die Waffen der ersten Christenheit. Gerade in so einer Woche wie dieser sollte man schon gucken, dass man das vielleicht dem einen oder anderen, der so etwas noch nie gehört hat, vielleicht einen Satz dazu sagt. Weil diese Waffe vor allem war das Wort Gottes. Das war das, was die erste Christenheit damals ausgezeichnet hat. Ja, und andere Religionen gehen mit Waffen derzeit etwas anders um. Und wenn man bedenkt, was in dieser Woche in Paris passiert ist, Grausames, da haben religiöse Fanatiker vielen Menschen das Leben genommen und darüber noch zahlreiche Familien zerstört. Natürlich haben wir auf Arbeit darüber auch geredet. Und es war ganz interessant zu beobachten, wie unterschiedlich die Leute damit umgegangen sind. Einige haben es zur Kenntnis genommen, haben geschwiegen. Andere haben ihre Witze darüber gemacht. Jeder geht unterschiedlich damit um, mit so einem Terror, mit so viel Leid. Menschen suchen nach Möglichkeiten, mit solchen Dingen umzugehen. Aber eine Frage, die immer wieder gestellt wurde, war, woran kann man eigentlich solche fundamentalistischen Terroristen erkennen? Ist es der Bart? Nein. Ist es die Bekleidung? Ist es ein Aufkleber am Auto? Es ist schwierig, äußere Erkennungszeichen für Terroristen zu finden. Nun ist es ja so, ein Großteil unserer deutschen Bevölkerung gehört zu irgendeiner christlichen Konfession. Also Großteil, gerade so noch. Also es ist noch über die Hälfte, aber nicht mehr viel drüber. Und der Anteil derer, die zu irgendeiner Kirche gehören, hat sich in den letzten 60 Jahren halbiert. Und trotzdem sind es noch mehr als 50% der Deutschen, die zu einer christlichen Kirche gehören. Wobei, die meisten sind wahrscheinlich hineingeboren. Nun haben wir in unserem Grundgesetz so ein Vorwort, eine Präambel. Da heißt es, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen. Es gibt viele Diskussionen darüber, ob das ins Grundgesetz reingehört. Es gibt Leute, die sagen, nein, schafft das bitte ab. Andere sagen, nein, das sind die Werte, auf denen wir gegründet sind. Dieses Bewusstsein vor Gott ist für viele Leute so, dass uns das zu einer ein Stück weit christlichen Nationen noch weiterhin machen. Aber die Zeiten wandeln sich und immer mehr Menschen legen keinen Wert mehr darauf, als Christen bezeichnet zu werden. Vor allen Dingen hier im Osten. Ich denke, im Westen ist es vielleicht hier und da noch ein bisschen anders, da wo ihr herkommt. Liebe Bibelschülerinnen, viel Spaß und Gottes Segen euch für euren Dienst. Meine Schwester wohnt auch in Bielefeld und ich weiß, dass sie dort sehr regelmäßig gute geistliche Gemeinschaft mit anderen hat. Aber kommen wir mal zum Thema von heute. Ähnlich der Frage, woran man einen Terroristen erkennen kann, stellt sich die Frage, woran kann man denn einen Christen erkennen? Welche Merkmale oder Kennzeichen machen deutlich, wer nun ein Christ ist oder nicht? Und Johannes zeigt uns in dem Abschnitt, um den es heute gehen soll, eines der Merkmale auf. Ich lese uns mal den Text aus 1. Johannes, Kapitel 2, die Verse 3 bis 6. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Starke Worte, lieber Johannes. Ganz schön starke Worte. Johannes will der Gemeinde einen Anhaltspunkt geben, wie sie beurteilen können, welches die echten Christen sind. Ich hatte euch ja schon einige Male erzählt, dass die Gemeinden zur damaligen Zeit, an die auch dieser Brief gerichtet ist, viel mit Irrlehren zu kämpfen hatten. Und um Irrlehrer von wirklichen Christen zu unterscheiden, war es notwendig, irgendwelche Kriterien an die Hand zu bekommen. So eine Checkliste. Ja, kann man abhaken. Passt, passt nicht. Oh, hier haben wir ein Problem. Das Thema heute heißt Kennzeichen wahrer Jüngerschaft. Und ich habe das Ganze mal in 4 Teile aufgeteilt. Einmal das Erkennungszeichen, das Erkennen und die Folge daraus, die Entlarvung, Punkt 2, vollkommene Liebe und aktives Verharren. Und wir starten mit dem Erkennen. Johannes will der Gemeinde einen Anhaltspunkt geben. Er sagt, daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben. 2-mal verwendet Johannes dasselbe Wort, welches in der damaligen Lehre der Griechen und auch derer, die ja so in eine dieser sektiererischen Gruppen gehörten, der Gnosis, sehr gebräuchlich war. Das erste Erkennen beschreibt, dass wir etwas wahrnehmen. Oh, ich erkenne, es ist 9:55. Das zweite Erkennen, also dass wir ihn erkannt haben, bezeichnet eine Begebenheit, die sich vorher ereignet hat und dessen Wirkung bis heute anhält. Dieses Wort ist in der grammatikalischen Struktur, so wie sie im Johannesbrief verwendet wird, so zu verstehen wie das, was wir heutzutage unter Bekehrung verstehen. Also ein klares Erkennen in der Vergangenheit, welches nun bis in die Gegenwart ihre Wirkung zeigt. Dieses Erkennen, das hat auch nichts mit diesem Ersten zu tun, mit diesem Wahrnehmen, mit diesem reinen Wahrnehmen. Also, als ob ich sagen würde, gestern habe ich Nils gesehen und er hat mich erkannt. Ja, ich bin ja auch nicht zu verkennen. Ne? Aber diese oberflächliche Art des Erkennens ist hier nicht gemeint. Es handelt sich um eine tiefe Identifikation mit dem, was erkannt wird. Im Alten Testament zum Beispiel wird dieses Wort benutzt, um die eheliche Vereinigung zu beschreiben. Und Adam erkannte sein Weib Eva und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach, ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. So hat sich der, der Christus erkannte, ganz mit ihm verbunden. Sein Leben hat einen neuen Bezugspunkt bekommen, eben wie bei einer Ehe. Es handelt sich um ein völliges Einswerden mit dem, was erkannt wurde. Also ich stehe dem Erkannten nicht mehr gegenüber, sondern ich verbinde mich voll und ganz damit. Also wir haben keine, im Englischen sagt man Face-to-Face-Beziehung mit Jesus. Von Angesicht zu Angesicht. Nein, verbunden. Wie verheiratet. Paulus drückt dieses Erkennen folgendermaßen aus. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Galater 2, Vers 20. Jesus möchte in dieser Weise erkannt werden. Er sagt, das ist aber das ewige Leben, dass ich dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Es geht darum, dass wir Jesus begegnen, dass wir uns mit ihm verbinden. Und das ist die Frage heute Morgen. Hast du das in dieser Form getan? dass du von Jesus weißt, dass du von ihm gehört hast und ihn deshalb kennst. Darum bist du ja heute Morgen hier, das wissen wir. Aber hast du Jesus so erkannt, dass du völlig mit ihm übereinstimmst? Vielleicht fragst du dich jetzt ja, warum soll das so wichtig sein? Die Wichtigkeit liegt darin begründet, dass wir Menschen verloren sind. Diese Verlorenheit ist kein Gefühl, also es geht nicht darum, ob ich mich verloren fühle, sondern es ist eine Tatsache. Diese Tatsache ist todsicher. Die ist so sicher wie der Tod. Ja, der Tod ist sogar einer der durchschlagendsten Beweise für unsere Verlorenheit. Wir leben so, dass wir vor Gott nicht bestehen können. Unsere Sünde führt uns in den ewigen Tod, in die Verdammnis. Aber, und das ist die frohe Botschaft, Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Es heißt, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat, an seinem Leib auf das Holz, damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Das schreibt Petrus in seinem ersten Brief. Wer nun an Jesus glaubt, ihm völlig vertraut und ihm so begegnet, also ihn so erkennt, wie dies im Johannesbrief verstanden wird, dann erachtet Gott unsere Sünden als erlassen. Jesus hat uns gerettet. Und Gott erachtet nur den Tod Jesu als gültiges Opfer für unsere Sünden. Das Einzige. Es gibt keine andere Möglichkeit. Nur Jesus konnte stellvertretend für uns sterben. Und darum, für die, die das noch nicht so festgemacht haben, erkenne Jesus. Es braucht eine deutliche Hinwendung zu ihm. Das geschieht nämlich nicht automatisch, sondern indem du Jesus in dein Leben ganz bewusst aufnimmst. Die Frage heute Morgen ist, willst du das? 1b. Kannst du mal weiterklicken? Danke. Wer nun Jesus in dieser Weise erkannt hat, dann kommt die Schlussfolgerung. Der hält seine Gebote. Oh, jetzt wird der Lars aber doch gesetzlich, oder? Naja, aber es soll schon das Markenzeichen von uns Christen sein. Die Markenzeichen eines Christen sind, dass er die Gebote Gottes hält. Halten will. Die Aufgabe der Apostel bestand darin, dass sie Jünger machen und sie lehren sollten, alles zu halten, was Jesus ihnen befohlen hat. So steht es im bekannten Missionsbefehl am Ende des Matthäus-Evangeliums. So geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, indem ihr diese tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und sie lehrt, alles zu halten, was ich euch geboten habe. Die Mission beschränkt sich also nicht allein auf die Verkündigung der Erlösung in Christus, sondern indem seine Gebote gelehrt werden. Es gehört zusammen, man kann das nicht gegeneinander ausspielen. Von der einen oder von der anderen Seite vom Pferd fallen. Es gehört beides dazu. Eigentlich ist das ja auch selbstverständlich. Jesus rief ja nicht zu einem einmaligen Bekenntnis auf, sondern er rief in die Nachfolge. Einmal zu sagen, ja, ich glaube, und dann war es das. Dafür sollte er ans Kreuz gehen. Einen Christen erkennt man also daran, dass er die Gebote Gottes hält. Ihm ist es wichtig, was Gott denkt. Er hat Gott nicht nur studiert, sondern er verbindet sich so eng mit ihm, dass er seinen Willen tun will. Das heißt aber nicht, dass ein Christ nun perfekt alles genau tut, was in der Bibel steht. Es heißt aber, dass ein Christ das tut, was er als Willen Gottes erkennt. Und dies erkennt er im Wort, in der Bibel. Paulus sagt, denn alle Schrift von Gott eingegeben, ist nützlich zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Werden einige Bibelkenner sagen, ja Moment, das steht ja in meiner Übersetzung ein bisschen anders. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Genau. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und deshalb ist sie das. Wer sich durch das Wort Gottes zurechtweisen und verändern lässt, der ist wahrer Christ. Auch wenn er noch nicht alles richtig verstanden hat. Denn Paulus sagt, wie viele von uns nun vollkommen sind, die lasst uns so gesinnt sein. Und solltet ihr in einem Stück anders denken, so wird euch Gott auch das offenbaren. Nur, was wir schon erreicht haben, darin lasst uns auch leben. Ein zweiter Punkt, die Entlarvung. Wer nun sagt, dass er ihn erkannt hat, hält aber seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in ihm. Diese Leute behaupten nun, dass sie Jesus erkannt hätten. Sie sprechen also von einer Art Bekehrung und sie halten sich für Christen. Sicherlich richtet sich dieser Maßstab vor allen Dingen damals gegen die Gnostiker, die ein völlig falsches Verständnis von Jesus und Glauben haben. Aber es ist die Weisheit Gottes, dass er Johannes hier nicht nur von der Gruppe der Gnostiker schreiben ließ. Sonst hätten sich ja vielleicht manche Gemeinden damals zurücklehnen können. Oder auch wie heute, wo wir sagen, naja, also die Gnostiker, das ist ja jetzt 2000 Jahre her, das haben wir überwunden. Wir haben wahrscheinlich andere Probleme. Von daher finde ich es sehr schön, wie Johannes das hier aufschreibt. Es geht nämlich uns alle an. Unser Christsein legitimiert sich nicht aus unserem Bekehrungserlebnis, sondern zeichnet sich darin aus, dass wir in den Geboten Gottes leben. Unser Handeln kann unser Bekenntnis komplett durchstreichen. Das schreibt Paulus zum Beispiel an seinen Freund Titus. Sie sagen, sie kennen Gott, aber mit den Werken verleugnen sie ihn. Ein Greuel sind sie und gehorchen nicht und sind zu allem guten Werk untüchtig. Harter Tobak. Unterstreicht dein Handeln dein Bekenntnis oder wird dein Bekenntnis von deinem Handeln durchgestrichen? Unterstreicht dein Handeln dein Bekenntnis oder wird dein Bekenntnis von deinem Handeln durchgestrichen? Paulus zeigt auch Beispiele von sogenannten Christen auf, die mit ihrem Verhalten die Gebote Gottes mit Füßen treten. Vielmehr habe ich euch geschrieben, ihr sollt nichts mit einem zu schaffen haben, der sich Bruder nennen lässt und ein Unzüchtiger oder ein Geiziger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber. Mit so einem sollt ihr auch nicht essen. Wir können sehr schöne Erfahrungen machen. Wir können große geistliche Erlebnisse und Erkenntnisse vorweisen. Aber christliches und geistliches Leben findet nicht in unseren Köpfen oder besonderen Erfahrungen statt, sondern es findet im praktischen Leben Ausdruck. Ein drittes. Vollkommene Liebe. Nun erklärt Johannes weiter, was den auszeichnet, der das Wort Gottes hält. In dem ist die Liebe Gottes vollkommen. Ja, was heißt das denn nun? Praktizieren nun alle vollkommene Liebe? Da gäbe es Leute so aus der 68er-Generation, die könnten das wahrscheinlich auch falsch verstehen. Aber wenn ich jetzt mal mit der christlichen Brille drauf gucke, dann glaube ich trotzdem, dass immer mehr Leute vielleicht Schwierigkeiten hätten, das für sich selber zu sagen. Liebe ich denn vollkommen, so wie Jesus liebt? Von der Textkonstruktion her bieten sich zwei Möglichkeiten an. Erstmal qualitativ. Liebe wie Gottes Liebe heißt, er praktiziert also die Liebe Gottes vollkommen. Also so andere lieben, wie Gott liebt. Zweite Variante ist seine Liebe für Gott. In diesem ist die Liebe zu Gott vollkommen. Und für die Leute, die alles auf sich beziehen, Gottes Liebe für ihn, wenn wir sein Wort halten. Ich glaube, diese dritte können wir streichen. Ich neige am ehesten zu der zweiten. Wer sein Wort hält, dessen Liebe zu Gott ist vollkommen. Damit erhält auch der Vers 3 eine wichtige Ergänzung. Denn wenn es nur um das pure Halten der Gebote geht, dann haben wir eine harte und kalte Gesetzlichkeit. Aber das ist genau das, was Gott nicht wünscht. Gott will von uns geliebt sein. Der Herr spricht durch Hosea, denn ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Hosea 6, Vers 6. Das Halten und Beachten des Wortes Gottes kann nur dann richtig geschehen, wie Gott es gefällt, wenn es aus Liebe passiert, wenn wir aus Liebe handeln. Der Herr sagt, und das war damals, als ich mit dir zusammen den Jüngerschaftskurs bei Wolfgang Günther gemacht habe, eines der ganz zentralen Punkte, die wir auswendig lernen mussten. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Oder wer meine Gebote hat und sie hält, der ist's, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Und weiter, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Damit ist die Liebe zu Gott in uns vollkommen. Gott erwartet von uns nicht mehr und nicht weniger, als dass wir seine Gebote halten. Die Liebe zu Gott ist also nicht ein sentimentales Gefühl oder ereignet sich durch irgendwelche inneren Wallungen. Die Liebe ist ein aktives und konkretes Handeln. Wenn sich jetzt jemand ernsthaft Sorge macht, ob er diese Liebe hat, weil er meint, mit seinem Leben nicht genügen zu können, aber keine konkrete Sünde vorliegt, dann ist es mit großer Wahrscheinlichkeit nicht dein Problem. Denn gerade diese Überlegungen zeugen von der Liebe zu Jesus. Ein Herz, das seinen Erlöser nicht betrüben möchte, ist ein liebendes Herz. Jesus sagt sogar, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Fühlt sich jemand damit überfordert? Mal Hand hoch. Nur einer. Wenigstens einer, der ehrlich ist. Oder? Nein. Es ist ja so, dass wir von Gott nicht überfordert werden. Wir werden übernächstes Jahr vielleicht, wenn ihr mich noch weiter einladet, vielleicht zu 1. Johannes 5 kommen. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Das ist doch eine frohe Zusage. Oft verwechseln wir Gottes Gebote mit Menschengeboten. Ich glaube, das ist so die ganz große Schwierigkeit, da richtig zu unterscheiden zwischen Gottes Geboten und Menschengeboten. Denn dann wird es wirklich schwierig. Das Letzte, aktives Verharren. Wer nun sagt, dass er in ihm bleibt, der kann sich nicht einfach zurücklehnen und sich ausruhen, sondern der ist schuldig, gleich wie jener, also wie Jesus, gelebt hat, zu leben. Jesus fordert seine Jünger auf. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Und diese Haltung gilt auch in Bezug auf die schwierigen Dinge. Petrus schreibt, denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen, er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand. In diese Fußstapfen sollen wir treten. Ich finde, die sind ganz schön groß. Da komme ich mit meiner Schuhgröße 44 mir sehr klein vor. Wir sollen aber Jesus besonders in seiner Grundeinstellung nachfolgen, dass er den Willen Gottes bedingungslos tat. Darin erweist Jesus selbst seine Liebe zum Vater. So sagt er in Johannes 14, ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt. Er hat keine Macht über mich, aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und tue, wie mir der Vater geboten hat. Wir bleiben in Jesus dann, wenn wir ihm folgen. Besonders in dem Punkt, dass wir die Gebote halten, wie er dies tat. Auch dann, wenn es an unsere Ehre, an unser Ansehen oder sogar an unser Leben geht. Darin zeigt sich, wer wirklich in Jesus ist und zu ihm gehört. Keine christliche Konfession, auch nicht die evangelisch-freikirchliche Gemeinde in Bützow, vermag uns die Gewissheit geben, dass wir wahre Christen sind. Nur weil wir hier sitzen, haben wir keine Gewissheit, dass wir Christen sind. Die Gemeinde ist kein Versicherungsunternehmen. Also nur in eine Gemeinde zu gehen, um die, ne, so als Versicherungspolice, hier, Mitgliedschein, ich war doch dabei, ich habe doch dazugehört, reicht nicht. Gott wird nicht darauf achten, ob du in der Brudergemeinde in Rostock warst. Das zuverlässige Merkmal ist, was Gott sehr wichtig ist, dass wir seinen Willen tun. Wer seine Gebote hält, wer willig ist, das, was er erkannt hat zu tun, der weist sich als ein wahrer Jünger Jesu aus. Und in dem ist die Liebe zu Gott vollkommen. Der Herr Jesus sagt zu seiner eigenen Familie, er aber antwortete und sprach zu ihnen, meine Mutter und meine Brüder sind diese, die Gottes Wort hören und tun. Möge der Herr schenken, dass wir unser ganzes Leben lang zu denen gehören, die seine Gebote von ganzem Herzen halten, egal was für Folgen daraus entstehen können. Amen.